Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Wie kann man sich auf einen möglichen Krisen- oder vielleicht auch Kriegsfall vorbereiten? Aktuell gibt es ja in vielen Bereichen dazu Überlegungen. Auch der Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie, der heute in Berlin startet, beschäftigt sich damit. Es geht vor allem darum, wie sich medizinische Strukturen in Deutschland belastbarer gegenüber Krieg, Katastrophen und Krisen gestalten lassen. Anja Braun hat einen Überblick für uns.
Ärztinnen und Ärzte, die Pflegekräfte und die Kliniken als Ganzes sollten sich auch auf mögliche Kriegsszenarien vorbereiten, meint der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie, Dietmar Pennig. Zurzeit werde durchaus bereits trainiert, wie mit einer großen Zahl an Verletzten, etwa nach einem Terroranschlag, am besten umgegangen werden kann.
Wir trainieren aber nicht eine fortgesetzte Konfliktsituation, wie sie beispielsweise die Bündnisverteidigung ja erzeugen würde. Da rechnen wir nach NATO-Simulationen, Deutschland wäre Aufmarschgebiet mit 700.000 Soldaten. Kriegstaktisch ist es so, dass dieses Aufmarschgebiet angegriffen würde und wir rechnen mit 1.000 Verletzten pro Tag. Davon etwa ein Viertel schwerst verletzt.
Hier könnte das bereits bestehende Traumanetzwerk aus 630 Kliniken helfen. Diese Krankenhäuser arbeiten seit 20 Jahren bei der Versorgung von Schwerverletzten im Bundesgebiet, aber auch über die Grenzen hinaus zusammen. So können nach einer Katastrophe wie einem Flugzeugunglück oder einem Terroranschlag bei Überlastung der naheliegenden Krankenhäuser die Patientinnen und Patienten so verteilt werden, dass sie zeitgerecht versorgt werden können. Diese Struktur könnte auch im Kriegsfall genutzt werden, sagt Pennig, und auch dabei unterstützen, wenn es nötig werde, das Fachpersonal der Kliniken zu verlagern.
Wenn ich von Osten eine Bedrohung erwarte, dann kann ich Kapazität von West nach Ost verlagern. Wir haben da etwa 5.000 bis 6.000 speziell ausgebildete Ärztinnen und Ärzte in unserem Fachgebiet zur Verfügung.
Allerdings fehle es an einer Schnittstelle zwischen dem militärischen Sanitätswesen und den zivilen Medizinerinnen und Medizinern. So gäbe es 5 Bundeswehrkrankenhäuser, aber deren 1.850 Betten seien im Kriegsfall ja sofort voll. Zudem sei die zivile Seite der Medizin durch ihre Erfahrungen bei Terroranschlägen, Massen von Verletzten zu behandeln und zu versorgen, einfach besser aufgestellt. Pennig sagt, dass da viel Wissen gesammelt wurde.
Wir haben mittlerweile 900 Ärztinnen und Ärzte trainiert in diesen spezifischen Verletzungsmustern. 900 ist aber nicht genug für Deutschland. Wir rechnen, dass wir mindestens 3.000 bis 4.000 brauchen. Und von der pflegerischen Seite her müssen wir auch die Krankenpflege mit einbeziehen und die ebenfalls in diesem Bereich schulen. All das kostet Geld und Zeit.
Gegen die zivil-militärische Zusammenarbeit und die Vorbereitung des Gesundheitswesens auf eine kriegerische Auseinandersetzung wendet sich die Initiative Internationale Ärztinnen und Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, kurz IPPNW. Die Hamburger Ärztin Ute Rippel-Lau ist Mitglied im IPPNW und warnt:
Das Gesundheitswesen hat ohnehin knappe Mittel und die werden durch diese Militarisierung noch weiter zulasten der Zivilbevölkerung reduziert. Denn im Kriegsfall hätte natürlich die Versorgung von Soldatinnen und Soldaten Vorrang.
Die in der Initiative IPPNW organisierten medizinischen Fachkräfte sehen ihre Aufgabe in der Kriegsprävention. Denn
es ist so katastrophal, so ein Krieg, dass man sich darauf nicht vorbereiten kann.
Dagegen sieht die Gesellschaft für Unfallchirurgie und Orthopädie ihre Aufgabe auch darin, sich auf den NATO-Bündnisfall vorzubereiten. Das bedeutet zum Beispiel auch, genügend medizinisches Material vorrätig zu haben. Im Prinzip müssten die Kliniken bereits jetzt Lagerbestände aufbauen, findet Generalsekretär Pennig.
Dass genügend Material für diese Art von Kriegsverletzungen, dass die bereitstehen in den Kliniken. Die können wir nicht dann beschaffen, sondern wir müssen sie dann haben.
Dafür und für das Training der Ärztinnen und Ärzte brauche es aber finanzielle Unterstützung von staatlicher Seite, trommelt die Gesellschaft für Unfallchirurgie und Orthopädie. Schließlich müsste neben der möglichen Versorgung von verletzten Soldatinnen und Soldaten auch weiter die Versorgung der Zivilgesellschaft, zum Beispiel mit Herzinfarkten, Schlaganfällen und anderen Krankheiten, gesichert werden.
Wir müssen also die Organisation so aufstellen, dass wir resilient sind, dass wir es schaffen, diese Zusatzbelastung möglichst auf viele Schultern zu verteilen, damit nicht lokal, regional eine Überlastung entsteht.